Vielen herzlichen Dank. Wunderschön. Ja. Guten Morgen. Was kann ich hier anfangen soll? Wir haben alle eine harte Woche hinter uns mit viel schrecklichen Bildern aus dem Nahen Osten, auch nicht viel schöneren Bildern aus der Ukraine. Ich finde das sehr belastend. Dann auch wahrscheinlich zwei versägte Landtagswahlen, die nicht jedem gefallen haben. Und auch sonst, was einen die Woche so belastet und Stress gemacht hat, Sorgen. Und ich denke mal, da haben wir eine harte Woche hinter uns. Und also mich hat das ziemlich runtergezogen, so die Woche. Und deswegen hat mir auch so das Bibelwort heute Morgen in den Losung gut gefallen. Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Aus Jeremia 17, 14. Also mich hat das Wort angesprochen und mich so ein bisschen bei der Hand genommen und mich in diesen Sonntag hineingeführt. Und auch das möchte ich tun. Und wir wollen zusammen mit Gott reden, der Herr über dieses Elend ist. Und ich bitte dich dazu, dass wir da aufstehen. Himmlischer Vater, in Jesu Namen beten wir dich an. Wir bringen dir unsere Sorgen und unsere Ängste, unsere Erschütterung, unsere Verstörung. Wir bringen sie dir. Wohin sonst? Wir bitten dich, dass du dich darüber erbarmst, dass du uns aber auch erreichst, dass du uns das Herz ruhig machst, weil du da bist. Danke, dass wir uns hier versammeln können. Danke für diese Stunde, die wir mit dir feiern wollen. Deine Nähe, deine Herrlichkeit, deine Güte und Freundlichkeit. Amen. Ja, haben wir Gäste unter uns? Mal Hand hoch, traut euch. Jawohl, herzlich willkommen. Ich wünsche Ihnen viel Freude in unserer Mitte und ja, kommen Sie gerne wieder. Ja, wir starten ins erste Lied und ja, die Band.
Ja, das erste Lied soll uns so ein bisschen helfen, anzukommen. Genau das, was Stefan eigentlich eben schon gesagt hat. Wo wir Jesus sagen können, wir wollen ihm begegnen. Wir möchten nahe sein bei ihm und dass er den Weg frei macht. Wir sind wegen ihm heute hier. Und dass er unseren Stress und unsere Sorgen nimmt, um uns für diesen Gottesdienst und für ihn selbst, eigentlich für die Begegnung mit ihm frei zu machen. Da das ein neues Lied ist, singen wir das also erst einmal recht langsam und Piano vor. Und dann denke ich, dann fangen wir an.
Jesus, ich will dir begegnen, möchte nahe sein bei dir.
Entschuldigung. Das ist Kaputaska. Nein.
Jesus, ich will dir begegnen, möchte nahe sein bei dir. Mach mich auf den Weg zu dir, deshalb bin ich heute hier. Meinen Stress und meine Sorgen lege ich jetzt vor dich hin. Wenn die Last dann von mir weicht, lass mich los und werde leicht. Hier bin ich, schau auf dich. Hier bin ich, öffne du mein Herz für dich. Zu dir, deshalb bin ich heute hier. bist mitten unter uns. Nichts muss bleiben, wie es ist, wenn du gegenwärtig bist.
Wir hören auf ein paar Infos und den Reigen eröffnet Judith.
Genau, ich darf euch noch einmal zum Surf Day einladen. Wir wollen als Gemeinde 1 bis 2 Mal im Jahr einen Tag haben, wo wir uns aufmachen und anderen Menschen hier in Dortmund, besonders in unserem Stadtteil, dienen wollen. Surf heißt dienen, darum Surf Day, und der wird stattfinden am Wochenende vom 1. Advent an dem Samstag, glaube ich, der 3. Dezember. Und bis dahin können wir einige Vorbereitungen tätigen, aber es wäre auch toll, wenn an einem Tag selber sich ganz viele Menschen bereit erklären, sich mit einzusetzen. Und zwar wollen wir hier in dem Stadtteil unterwegs sein, Tüten verteilen einmal an Menschen, die hier arbeiten, als Dankeschön, auch manche verteilen an Wohnungslose, Müll sammeln, warme Getränke verteilen und einfach unterwegs sein. Und wir würden uns freuen, wenn ihr zahlreich daran teilnehmt. Und ihr könnt euch dafür eintragen in Listen, die dort vorne am schwarzen Brett hängen, an Vorbereitungen teilzunehmen, beim Tütenpacken eine Woche vorher oder eben am Tag selber. Wenn ihr einkauft für diese Tüten, dafür kann man sich auch eintragen, könnt ihr die Inhalte bei uns in der Gemeinde lagern, und zwar im Keller. Wenn ihr da hinten die Treppe runtergeht, links durch zum Raum Jerusalem, ganz hinten durch, da stehen Kisten. Dort könnt ihr es ablegen und dann wird das später gepackt. Also herzliche Einladung, mit teilzunehmen, anderen Menschen Danke zu sagen, ihnen zu dienen, ihnen zu begegnen.
Ja, dann habe ich hier einzuladen für die Gemeindeversammlung jetzt am 17. 18.30 Uhr, Come Together, gibt es Freistoß auf die Hand und ein Getränk. Also man kann das Abendbrot sozusagen hierher verlegen und dann hier den Abend hier verbringen. Wird bestimmt spannend. Dann, wir haben ja das Gro-Semester noch am Laufen, also die Kleingruppen zu bestimmten Themen, Spielen, Fahrradfahren und so weiter. Und das wird dann im nächsten Jahr fortgesetzt. Und da gibt es bereits die Möglichkeit, sich anzumelden und dass sie da in die nächste Planung gehen können. Die erste Runde war schon mal vielversprechend und ich denke mal, das wird sich entwickeln. Also schaut bitte mal in die Mittwochsnachrichten und dann eben auch in die Möglichkeit auf der Homepage, glaube ich, ist das verlinkt, wo man da schon mal gucken kann, was angeboten wird und wo man vielleicht seinen Namen dahinter schreibt. Dann Einladung, Gottesdienst für junge Erwachsene. Altersgrenze fällt mir nicht gerade ein, aber jetzt mal jünger als ich. Am 3. November, 19 Uhr, Christuskirche. Und genau, da ist schon ein Einladungsfoto. Und ja, wer sich da angesprochen fühlt, ist herzlich eingeladen. Dann unsere Pastoren-Ehepaar ist am Freitag im Urlaub. Ich glaube, eine Woche, ne? Wo geht's hin? Holland. Gut. Viel Spaß beim Käse, ne? Und erholt euch gut vor allen Dingen. Und gutes Wetter, ne? Ja. Dann haben wir noch einen weiteren Männertag einzuladen in Wiedenest in der Bibelschule. In Eversbach war das schon. Wer da nicht teilnehmen konnte, hat dann mal Gelegenheit, so einen knackigen Tag mitzumachen. Oder vielleicht wer Eversbach auch kennt und sagt, das war toll, ich meinte mal Wiedenest. Also am 9. November geht das da los. Und was noch losgeht, ist wieder der Büchertisch. Der hat sich ja letztes Jahr großer Beliebtheit erfreut und es wird wieder einen geben. Am 5. November ist dann der Start. Und Michaela und Eva und Gabi sind da schon in großen Vorbereitungen und stellen ein richtig tolles Sortiment zusammen. Und neu jetzt diesmal, man kann jetzt schon bei Gabi Vorbestellungen abgeben. Dann mal bitte gezielt. Also das muss dann schon um den Link sein, wo man genau auf das Objekt kommt, was dann gerne schon am Büchertisch bereit liegt. Jupp, haben wir irgendwas vergessen? Ja, wir wollen es doch nochmal den eingangs angelegten Anliegen zuwenden. Und wir haben da ein schönes Fürbittegebet rausgefunden und das wollen wir jetzt einfach zusammen sprechen. Also ich lese immer den Text vor und die Gemeinde liest dann den Text vor. Herr, wir bitten, erhöre uns. Wird gleich eingeblendet und ich bitte euch dazu aufzustehen. Herr, unser Gott, Heiliger Geist, du Geist des Lebens, du Schöpfer der Welt, wir bitten dich, wehre dem Geist des Bösen in unserer Welt. Wo Krieg, Hass und Gewalt triumphieren, sende den Geist des Friedens zu den Menschen, die Verantwortung tragen. Herr, wir bitten dich, erhöre uns. Herr, unser Gott, Heiliger Geist, du Geist der Gemeinschaft, wir bitten dich für unsere Kirche. Hilf uns, mit Achtung und in Liebe miteinander umzugehen und nicht unsere eigenen Vorteile zu suchen. Schenk uns, dass wir uns leiten lassen vom Geist Christi in unserer Fürsorge füreinander und für alle, die unseren Beistand brauchen. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr, unser Gott, Heiliger Geist, du Geist Jesu Christi, du schaffst neues Leben. Erneuere die Hoffnung und die Lebensfreude der Menschen, die ihre Lebenskraft und ihren Mut verloren haben, die sich mit Sorgen und Not quälen, die zerbrochen sind durch Krankheit und Zweifel. Wir bitten dich, erhöre uns. Herr, unser Gott, Heiliger Geist, du Geist der Liebe, wir bitten für uns selbst. Lass uns erkennen, wo du in unserem Leben handelst und dafür dankbar werden. Hilf uns auch gegen allen Augenschein glauben, dass du bei uns bist. Schenk uns die Begeisterung, die für andere deine Güte sichtbar werden lässt. Herr, ich erhöre uns. Herr, unser Gott, Heiliger Geist, wir bitten dich für die Menschen, die uns nahestehen, deren Nöte wir kennen und die wir dir anbefehlen möchten. Herr, wir bitten dich, erhöre uns. Wir nehmen wieder Platz. Und zum zweiten Lied sammeln wir die Kollekte ein, die für Zwecke der Gemeinde bestimmt ist.
Lobe den Herrn, meine Seele, lobe den Herrn. Lobe den Herrn, meine Seele, alles in mir, lobe den Herrn. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.
Der dir all deine Schuld vergibt, der dich mit deinen Fehlern mit seiner Gunst verwöhnt.
Neulich stand ich auf meinem Balkon und habe so ein bisschen in die Gegend geguckt. Und unten, wir gucken auf so einen Strebergarten, und davor läuft so ein kleiner Stichweg lang. Und da liefen zwei Frauen lang. Eine war ein bisschen schneller als die andere und die liefen da so lang in die eine Richtung. Und dann blieben sie stehen, guckten hoch, guckten sich um, drehten sich mal, drehten sich noch ein bisschen und gingen in die entgegengesetzte Richtung wieder zurück. Ihr könnt ahnen, was mit denen passiert ist. Die waren mit Google Maps unterwegs und waren falsch abgebogen. Und dann haben sie irgendwann gemerkt, oh, wir sind falsch unterwegs, wir sind in die falsche Richtung unterwegs, haben sich einmal um 180 Grad gedreht und haben kehrt gemacht in die andere Richtung. Sie waren eben kurzzeitig vom Weg abgekommen. Heute soll es um Buße gehen. Es ist noch nicht Buß- und Bettag für diejenigen, die sich mit den kirchlichen Feiertagen ein bisschen auskennen. Es ist ein Feiertag im November. Aber im November haben wir eine Predigtreihe zu einem anderen Thema geplant. Deswegen dachte ich, ich ziehe das dieses Jahr einfach mal in den Oktober. Ein Feiertag, der Bußtag heißt, das ist ja direkt schon erklärungsbedürftig. Das ist so ein alt gewordenes Wort, vielleicht ein bisschen aus der Mode gekommen, das vielleicht eher noch so im kirchlichen Sprech eben für so einen Feiertag verwendet wird. Im Alltag kennt man das höchstens noch für, sie wird mir das büßen oder so. Also da wird jemand büßen im Sinne von, das wird die Person bereuen, dafür muss man irgendwie Rache nehmen oder mit Strafe rechnen. Und vielleicht kennt ihr ein oder die anderes auch von Schildern, die manchmal Menschen so in irgendwelchen Innenstädten rumtragen. Von da kennt man es vielleicht noch, wo groß draufsteht, tut Buße. Und sie wollen damit Menschen eben dazu bringen, Buße zu tun. Die Frage ist ja, versteht eigentlich irgendjemand, was damit gemeint ist? Was man da eigentlich genau machen soll? Was heißt denn eigentlich Buße? Worum geht es dabei überhaupt? Und Buße ist eben, kommt eben im Kirchlichen vor, weil es auch in der Bibel vorkommt. Und zwar auch einige Male bei Jesus. Aber das, was in manchen Bibeln mit Buße übersetzt wird, wird in anderen anders bezeichnet. Und da heißt es zum Beispiel in Markus 1,15, Jesus sagte, die Zeit ist gekommen. Das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Und in Lukas 5 dann nochmal sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Kehrt um, Umkehr. Das Wort Buße kommt hier eben gar nicht vor und trotzdem geht es darum, weil es eben anders übersetzt wird mit diesen Worten, die uns vielleicht etwas näher sind, kehrt um. Jesus redet hier zu den Menschen und fordert sie eben auf, umzukehren. Das heißt, die Menschen sind in eine bestimmte Richtung unterwegs und Jesus fordert sie aber auf, ihre Richtung zu wechseln, sich umzudrehen und in eine andere Richtung unterwegs zu sein. Dass sie einmal sich komplett rumdrehen, sich anders ausrichten, und zwar mit ihrem ganzen Herzen, ihrem ganzen Verstand, ihrem ganzen Sein. Mit allem, was sie sind, sollen sie eine neue Richtung einschlagen. Weil die Richtung, in die sie unterwegs waren, nicht gut war, nicht richtig war. Eben wie diese Frauen, die mit Google Maps unterwegs waren, irgendwann gemerkt haben, hier, wir sind irgendwie falsch abgebogen, eigentlich wollten wir da lang, sind aber hierhin unterwegs, sind also umgedreht. Das bedeutet im Prinzip Buße. Die Frage ist ja dann, welche Richtung ist die, wovon die Menschen weg sollen? Und was ist die Richtung, in die sie gehen sollen? Welche Richtung sollen die Menschen nach Jesu Meinung einschlagen? Also wovon sollen sie sich abkehren? Wo sollen sie sich hinkehren? Es gibt so einiges, was zu dieser Umkehr gehört. Und das wird in verschiedenen Gesprächen deutlich, die Jesus auch mit Menschen führt. Zum Beispiel, als die Jünger Jesus fragen, wer im Reich Gottes, wer im Himmelreich der Größte ist. Und Jesus ruft ein Kind zu sich, stellt es vor sie hin und sagt, wenn ihr nicht umkehrt, also kehrt macht, und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Darum, wer sich selbst erniedrigt und wie dieses Kind wird, der ist der Größte im Himmelreich. In dieser Situation heißt hier Umkehr, sich abwenden von diesem Drang nach Größe und sich hinwenden zum Kleinwerden, zum Dienen. Es heißt bei Jesus immer wieder, kehrt um, denn das Reich Gottes, das Himmelreich, ist nahe. Und damit sagt Jesus im Prinzip, mit mir, dass ich hier bin, mit mir ist eine Zeit angebrochen, in dem neue Maßstäbe gelten, in dem alles auf dem Kopf gestellt wird, alles rumgedreht wird. Das, was in der Welt groß ist, was dort zählt, Macht und Geld und Einfluss, das gilt bei mir nichts. Und was in der Welt klein ist, ein Kind, sich selbst klein machen, anderen dienen, das ist bei mir ganz groß. Umkehr bedeutet also, sich immer mehr an den Maßstäben Gottes zu orientieren, an dem, was im Reich Gottes gilt. Das ist eine harte Botschaft für die Großen in unserer Welt, für die Machthaber, die Reichen, die Einflussreichen, weil sie sich eingestehen müssen, dass sie mit ihrer weltlichen Größe Gott nichts vormachen können. Und es ist eine erhebende Botschaft für die Kleinen in unserer Welt, die auf Macht ausgeübt wird von anderen, die übersehen werden, die nach dessen Meinung keiner fragt, weil sie bei Gott einen ganz neuen Stellenwert bekommen. Und ich glaube, auch wir müssen uns hier immer wieder befragen lassen, wonach streben wir, auf welches Ziel steuern wir zu, in welche Richtung sind wir unterwegs? Messen und bewerten wir uns und andere nach diesen weltlichen oder nach diesen göttlichen Maßstäben? Wem gestehen wir Macht zu und Anerkennung? Wem hören wir zu und wem nicht? Wollen wir vielleicht selber Macht und Einfluss und wie gehen wir damit um? Stefan hat das schon angesprochen, gerade in den vergangenen Tagen hat sich gezeigt, wie die Vernachlässigung von diesen göttlichen Maßstäben im Extrem aussehen kann. Es herrscht Gewalt, es herrscht Hass und Krieg und Menschen erlauben sich, Macht und Gewalt über andere auszuüben, sich im Waffenaustausch zu messen, ihre Ideologien durchzusetzen und dabei werden die Kleinen, die zivile Bevölkerung zu Opfern. Gott heißt das nicht gut. Gott steht dabei auf der Seite derer, die darunter leiden, die ihre Sicherheit verlieren, ihre Angehörigen, ihre Familie, ihre Freunde, ihre Zukunft. Hier muss gerade den Großen immer wieder laut gesagt werden, kehrt um. Kehrt um vom Machtgehabe, von Krieg und Gewalt, von Rechthaberei und Rücksichtslosigkeit. Ich glaube auch, dass wir als Christinnen und Christen in dieser Situation die Stimme erheben müssen und laut werden müssen, kehrt um. Die Mächtigen werden sich messen lassen müssen an Gottes Maßstäben. Weg von diesen weltlichen Maßstäben. Immer mehr hin zu dem, was bei Gott angesehen ist, was bei ihm zählt. Das ist so ein Aspekt, den Jesus betont bei Umkehr. Worum es bei Umkehr noch geht, zeigt besonders eine Geschichte, die Jesus erzählt, die oft die Geschichte vom verlorenen Sohn genannt wird. Was macht diesen Sohn zu einem verlorenen Sohn? Zu Beginn der Geschichte wohnt er noch bei seinem Vater, aber er will die Welt sehen. Und so lässt er sich sein Erbe früher auszahlen und er zieht los, irgendwo anders hin, er lässt es ordentlich krachen, er feiert, er reist, er isst, haut alles auf den Kopf. Und bald findet er sich wieder in Armut und Hunger und nimmt notgedrungen einen Job an, der ziemlich erniedrigend damals für die Menschen war, Schweinehüten. Und er hält sich am Leben mit dem Futter der Tiere und während dieser Zeit beginnt er auch nachzudenken. Ich stelle mir vor, wie dieser junge Mann da sitzt, inmitten von Matsch, hungrig, müde, alleine. Und er fühlt sich, wie sein Name schon sagt, einfach nur verloren. Da ist niemand, der ihm hilft, der ihn ermutigt, der ihn mal in den Arm nimmt oder ihm Mut zuspricht. Und ihm gehen die Dinge durch den Kopf, mit denen er so die letzten Wochen verbracht hat. Wie er mit sich selbst umgegangen ist. Mit seinem Geld, mit seinem Körper, mit anderen Menschen. Diese Dinge lassen ihn mittlerweile nur noch mit einem leeren Gefühl zurück. Und sie bedrücken ihn und er bereut sie. Und so erinnert er sich an sein Zuhause. Er bekommt eine Sehnsucht. Er will wieder zu seiner Familie, zu seinem Vater. Und er rechnet gar nicht damit, dass er mit großen Freudensprüngen empfangen wird, aber er hofft darauf, sich bei seinem Vater den Unterhalt verdienen zu dürfen. Immerhin hätte er dann wieder ein Dach über dem Kopf. Und so macht er sich auf den Weg nach Hause, mit letzter Kraft, mit gesenktem Kopf, voller Scham. Er nähert sich dem Haus, er blickt auf und er sieht, wie sein Vater ihm mit wehenden Gewändern entgegenläuft. Die Arme ausgebreitet, Tränen in den Augen und ein Lächeln auf dem Gesicht. Später sagt der Vater über seinen eigenen Sohn, er war verloren, und nun ist er wiedergefunden. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Der Sohn war verloren gegangen. Er hatte sich verirrt. Er war unterwegs falsch abgewogen, hatte sich immer tiefer diese Verlorenheit eingegraben, bis er eben hungrig, arm, hoffnungslos und ganz alleine war. Und so geht er zu seinem Vater zurück und wird sehnsüchtig erwartet. Umkehr ist immer die Rückkehr zum Vater. Umkehren heißt immer, den Weg zurück zu Gott zu finden. Dabei geht es gar nicht so sehr darum, wo der Sohn vorher unterwegs war. Beim verlorenen Sohn geht der Fokus nicht darauf, was er genau gemacht hat, als er weg war. Es wird schon irgendwie berichtet, man merkt, es war nicht gut für ihn. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass er sich abgewandt hat von seinem Vater. Von ihm weggelaufen ist. Vom Vater, der Gutes für ihn im Sinn hatte. Zu dem er gehört, bei dem er ein Zuhause hat. Und es geht darum, dass der Sohn einen Weg eingeschlagen hat, der ihm selbst geschadet hat und auch anderen geschadet hat. Und an dessen Ende er sich eben verloren vorgefunden hat. Ich glaube, auch heute gibt es unter uns immer noch eine Menge an verlorenen Söhnen und Töchtern. Und diese Verlorenheit kann bei Menschen ganz unterschiedlich aussehen. Manche rackern sich ab für Anerkennung, für Wertschätzung, für Erfolg und merken aber irgendwann, es ist nie genug. Für sie selbst, für andere, es reicht irgendwie nie. Manche haben so tiefen Schmerz in sich, dass sie ihn betäuben müssen. Mit Internet, mit Alkohol, mit Beziehungen und trotzdem kommt er immer wieder hervor. Manche tragen in einer schweren Schuld. An einer zerbrochenen Beziehung, einem Versäumnis, etwas, was man gesagt hat, was man bereut. Manche haben Angst vor anderen Menschen, vor der Zukunft, vor Armut, vor Gewalt, vor Tod. Und manche schlagen sich einfach so durch ihren Alltag und wünschen sich einfach nur, dass sie das nicht alleine bewältigen müssen. Die Botschaft von der Geschichte von verlorenen Sohn ist, egal wie verloren wir uns fühlen, egal wie verloren wir zu sein scheinen, wie weit unten am Boden, wie sehr im Dreck wir sitzen, wenn wir zum Vater umkehren, wird er uns entgegenlaufen. Dieser Vater, der mit uns durchs Leben geht, der ist da, wenn wir zurückkommen, wenn wir hinfallen. Der trägt diese Lasten mit, die wir selber tragen. Der zeigt uns, was Leben heißt, was erfüllt ist, was gutes Leben heißt. Und er hat auch gute Gedanken und Grenzen für uns, die uns schützen vor Schaden. Da ist keine Einsamkeit, keine Scham und kein Scheitern, keine Schuld, kein Leiden und kein Tod zu groß für ihn. Wir sind nie so verloren, dass wir nicht mehr gefunden werden können. Das Kreuz, das hier hinter mir hängt, das ist so ein Symbol dafür. Jesus hat daran gehangen und hat alle Verlorenheit, alles, was uns von Gott wegführt, alle falschen Richtungen, die wir mal eingeschlagen haben, alles, was uns trennt von Gott, was uns verloren macht, das alles hat er getragen. Und er hing dort mit ausgebreiteten Armen, wie der Vater, als er dem Sohn entgegengelaufen ist. Um eben zu zeigen, die Liebe Gottes ist immer größer. Du bist nie zu verloren, um gefunden zu werden. Der Vater ist froh, diesen verlorenen Sohn wiedergefunden zu haben. Er richtet ein Fest aus, lässt sein bestes Tier schlachten, hängt ihm ein Gewand um, ein besonderes, teures. Wir identifizieren uns oft mit diesem verlorenen Sohn, der zu diesem Vater zurückkehrt, und das dürfen wir auch. Aber in der Geschichte geht es nicht nur um die Umkehr des einen Sohnes. Der hat nämlich noch einen Bruder. Und der ist gar nicht glücklich darüber, wie der Vater diesen Heimkehrer behandelt. Dieser andere Sohn, der Bruder, war nämlich treu bei seinem Vater geblieben. Hatte alles richtig gemacht und konnte gar nicht verstehen, warum sein Bruder, der so viel Mist gebaut hatte, jetzt von seinem Vater dieses Fest ausgerichtet bekommt. Jesus erzählt diese Geschichte, als die Pharisäer, also die religiösen Mächtigen zu dieser Zeit, ihn dafür kritisieren, dass er mit Prostituierten und Zöllnern seine Zeit verbringt, also die damaligen Außenseiter der Gesellschaft, die man eher so gemieden hat. Und diese religiösen Menschen, die Pharisäer, finden das nicht richtig, dass Jesus sich mit diesen Menschen umgibt. Weil man sieht ja schon in ihrem Lebenswandel, dass sie nur schlechter Einfluss sind. die sind zu nichts mehr zu gebrauchen, das färbt nur schlecht auf einen ab, das bringt doch nichts. Diese Pharisäer sind in der Geschichte der ältere Bruder, der sich nicht freuen kann, wenn jemand, der scheinbar nicht gut genug ist, Liebe gezeigt bekommt vom Vater, weil es an seinen Augen nicht verdient hat. Vielleicht hatten es diese Menschen auch nicht verdient, dass Jesus Zeit mit ihnen verbringt. Aber genauso wenig hatten das die Pharisäer. Die Zuwendung und Liebe Gottes kann man sich nämlich nicht verdienen. Die kann man nur empfangen. Uns wird nicht berichtet, ob die Zöllner und die Prostituierten und die anderen Menschen, die Außenseiter, mit denen Jesus sich abgegeben hat oder sich mit ihnen umgeben hat, ob die schon umgekehrt waren, als er auf sie zugegangen ist. Ob sie sich schon verändert hatten, ob ihr Lebenswandel schon anders war, ob sie schon gelobt hatten, alles anders zu machen. Das steht da nicht. Das scheint auch nicht das Wichtigste zu sein. Und auch keine Voraussetzung dafür, dass Jesus zu ihnen hingeht. Und ich glaube auch, dass das ein Geheimnis der Umkehr ist. Umkehr wird gewirkt durch Gottes Zuwendung, die er zuerst und die er frei gibt. Gottes Gnade, seine Güte, seine Liebe sind geradezu die Bedingung dafür, dass Menschen umkehren können. Als Jesus das Reich Gottes verkündigt hat, war das Ziel davon, dass besonders denen, die mir, als er das Reich Gottes verkündigt hat, war das Ziel, besonders denen die Nähe Gottes zuzusprechen, die verloren sind. Besonders für die war diese Botschaft. Denen zuzusprechen, die sonst aus der Gesellschaft und der religiösen Gemeinschaft ausgeschlossen waren. Dass Jesus so bedingungslos diesen Menschen nahegekommen ist, war ein Punkt, warum er diesen Konflikt mit den religiösen Mächtigen hatte, mit den Pharisäern. Aber Jesus hat sich mit diesen Außenseitern an den Tisch gesetzt. Und so ist diesen Außenseitern ja das Reich Gottes nahegekommen. So ist ihnen Gott selbst nahegekommen. Diese Güte Gottes, die geht an Menschen nicht spurlos vorbei. War das nicht eine lebensverändernde Begegnung für die damals Ausgestoßenen, als Jesus ihnen nahegekommen ist? Meint ihr nicht, der verlorene Sohn war ein anderer, nachdem er so von seinem Vater empfangen worden ist? Machen nicht Zuwendung und Liebe im Leben von einem Menschen einen gewaltigen Unterschied? Ein Kind baut zu seinen Eltern in der Regel ein vertrauensvolles Verhältnis dann eher auf, wenn er sich der Liebe von ihnen sicher sein kann. Und es wird sich ihnen dann eher immer wieder zuwenden, selbst wenn es älter geworden ist. Es ist die Güte Gottes, die Menschen in seine Nähe holt, die Menschen zu ihm umkehren lässt. Und die Geschichte vom verlorenen Sohn, gerade vom älteren Sohn, zeigt uns, dass wir uns mit ihnen freuen sollten, die diese bedingungslose Liebe und Annahme bekommen und erfahren. Und dass wir diese Liebe und Annahme ebenso bedingungslos verteilen sollten. Umkehr für den älteren Sohn heißt, sich abzukehren von Gesetzlichkeit und von Hochmut und sich hinzukehren zur Barmherzigkeit und zu den Menschen hin. Barmherzigkeit und Menschennähe und Güte heißt nicht, alles fraglos gut zu heißen, was Menschen tun. Ich glaube schon, dass Jesus mit allen Menschen, denen er begegnet ist, auch ehrlich und unbequem war. Es war ihm ja nicht egal, wie diese Menschen ihr Leben geführt haben. Und es ist auch heute nicht egal, wie wir und wie andere Menschen ihr Leben führen. Weil es Konsequenzen hat, in welche Richtung wir laufen. Wie wir mit anderen Menschen umgehen, wie wir die Schöpfung behandeln, wie wir mit uns selber umgehen, was wir uns antun. Aber Veränderung passiert da, wo Menschen einen vertrauensvollen und sicheren Rahmen haben, einen Raum haben, sich entfalten zu können und ehrlich sein zu können. Wo sie vor anderen mal ehrlich sagen können, wie es ihnen geht, wo sie sich selber mal ehrlich anblicken können. Ehrliche Wahrheiten sich selber anschauen können. Wo sie aufhören dürfen, einen Schein zu leben. Aufhören dürfen zu kämpfen. Ein Raum, in dem sie gehalten und getragen sind, auch dann, wenn sie nach einer Umkehr vielleicht wieder in alte Muster fallen. Und darum müssen auch wir uns immer wieder fragen, sind wir erst bereit, auf Menschen zuzugehen oder sie in unserer Mitte zu empfangen, wenn sie schon umgekehrt sind? wenn sie scheinbar schon ein tadelloses Leben führen, wie der ältere Sohn? Oder zeigen wir Liebe und Annahme jedem Menschen? In dem Vertrauen, dass Gott in seiner Güte seinen Weg mit ihnen gehen wird. Denn auch wir vertrauen ja darauf, dass Gott in seiner Güte seinen Weg mit uns geht. Auch wir brauchen das ja immer wieder. Denn ja, es gibt zum einen diese grundlegende erste Umkehr, in der wir grundsätzlich verstehen, dass wir Gott brauchen, bei dem wir uns mit ihm, mit unserem ganzen Leben anvertrauen. Aber auch danach brauchen wir immer wieder die Rückkehr zu Gott. Ich habe vielleicht grundsätzlich verstanden, dass es besser ist, mich nicht alleine durchs Leben zu schlagen, und trotzdem fällt es mir oft viel zu spät ein, Jesus mit einzubeziehen. Vielleicht habe ich grundsätzlich verstanden, wie ich mit anderen Menschen umgehen sollte, und bin trotzdem immer wieder egoistisch oder unfair oder stichelnd. Vielleicht habe ich grundsätzlich verstanden, wie ich mit meinem Besitz umgehen soll, welche Prioritäten bei Gott gelten, und hänge doch immer wieder zu sehr mit meinem Herzen an Geld und meinem Besitz. Umkehr ist nicht einmalig, Umkehr ist immer wieder nötig. Und sie ist aber auch immer wieder möglich. Vergebung ist immer wieder möglich. Jesus hat am Kreuz nicht nur das getragen, was vielleicht vor einer ersten Umkehr mal irgendwie einen von Gott weggeführt hat, sondern auch jeden Schritt danach, in dem wir uns immer wieder verlieren. Und darum heißt Umkehr auch, immer wieder den Weg zurück zu Gott zu suchen. Immer wieder zu ihm zu kommen, ihm unser Verlorensein hinzulegen, unser Scheitern, unsere Schuld zu bringen und uns dann eben in seinen liebevollen Armen wiederzufinden. Dass dieser Buß- und Bettag einmal im Jahr ist, das erinnert uns daran, uns eben immer wieder zu fragen, ist es Zeit, wieder zu Gott umzukehren? Ihm zu bekennen, wo ich nicht nach seinen Maßstäben gelebt habe, wo ich von ihm weggelaufen bin, wo ich mich verirrt habe. Es ist gut, ihm das zu sagen, das zu bekennen, ihm das zu bringen und Vergebung und Annahme zu empfangen. Und dazu soll auch gleich während der Lobpreiszeit Gelegenheit sein. In diesen Liedern liegt nochmal die Zusage, wenn wir zu Gott umkehren, steht er mit offenen Armen da. Voll Vergebung, voll Annahme, voll Liebe. Amen.
Zu Jesus kommen dürfen wir so, wie wir sind. Wir dürfen uns anschauen, uns ernst nehmen, auch mit dem, was wir können, was wir nicht können, wo wir versagt haben. Uns in sein Licht stellen, weil es seine Gnade ist, letztendlich die uns den Zugang zu ihm ermöglicht. Er kennt unsere toten Winkel und er sieht unseren blinden Fleck. Und er berührt uns, er berührt unsere wunden Punkte, nimmt unsere Ängste weg. Wir dürfen kommen zu ihm. Wir schauen der Wahrheit ins Auge, stellen uns in dein Licht. Wir halten dort aus durch Gnade, denn du verdammst uns nicht. Du kennst unsere toten Winkel, siehst unseren blinden Fleck, berührst unsere wunden Punkte, nimmst unsere Ängste weg.
Jesus, dein Licht scheint voll Gnade und Wahrheit. Jesus, dein Licht scheint in unsere Dunkelheit. Jesus, durchdring uns mit Gnade. Bye. Komm, schließ die Augen, schau Gott an. Dein Herz weiß längst, dass es das kann. Ein heiliger Moment, denn Gott ist wirklich hier. Seine Liebe ist ganz nah bei dir. Er hat auf dich gewartet, sich Tag für Tag nach dir gesehnt. Er steht schon hier und wartet und hält Ausschau nach dir.
Yeah.
schon. Geh hinaus, erzähl allen davon.
Schließe die Stille dann einfach mit einem Gebet ab und wir singen danach das letzte Lied. Jesus, du stehst mit offenen Armen da. Da wartest jeden, der umkehrt, der sich dir zuwendet. Der da keine Vorleistung bringen muss, sondern der einfach kommen darf und du streckst deine Arme aus und nimmst ihn in deine Arme. Herr, danke, dass du der Gott bist, der jeden Einzelnen liebt. Du liebst nicht irgendwelche frommen Leistungen, sondern du liebst uns als Person, uns ganz persönlich, jeden Einzelnen da, wo er steht, egal was er erlebt hat, egal was er getan hat, du liebst uns. und du rufst uns zu dir, Herr, weil in dir Leben ist. Weil in dir das ist, Herr, was wir unser Leben lang suchen und oft versuchen, mit allen möglichen Dingen zu bekommen, Herr. Ob es unsere berufliche Leistung ist, ob es Gegenstände sind, Dinge, die wir haben wollen, weil wir meinen, das gehört zu unserer Lebensqualität dazu. Herr, du stehst da und willst Leben geben. Herr, das Leben, dass uns die Dinge einfach auch anders sehen und ganz anders genießen, ganz anders begreifen lässt und ganz anders damit umgehen lässt. Herr, du gibst Leben und darüber freuen wir uns, dafür beten wir dich an.
Mir hat das heute gut getan, weil es jetzt euch geht. Ja, der Gottesdienst neigt sich leider dann doch dem Ende. So schön es eben ist. Wir wollen natürlich einladen, alle die, die jetzt noch Gedankenaufnahmen, die vielleicht angestoßen sind, die ein Gespräch wünschen, jemand, der zuhört, der auch mit einem betet. Da werden gleich Leute bereitstehen, die dafür Zeit haben und sich zuwenden wollen. Und vielleicht lässt man hier vorne ein bisschen Platz, dass da eine Gesprächsatmosphäre entsteht. Das wäre schön. Alle anderen lade ich gerne ein, besonders unsere Gäste, noch zum Verweilen bei einer Tasse Kaffee oder anderen Kaltgetränken und zum Austausch, zum Kennenlernen und Gemeinschaft haben. Und ja, wir wollen uns an den Segen Gottes stellen, den du dir uns zusprichst, und wir bleiben nach dem Segen noch zu einem Lied stehen.
Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.